Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Professor Dr. Annabel Tenners von Hartburg, eine Frau, die schon als Kind Plastik sammelte und programmierte, um Menschen zu verbinden. Wir reden über Nachhaltigkeit, Technologie, Self-Leadership und die Frage, was ist eigentlich gerecht? Ein Gespräch über Bildung, Wandel und die Kraft, bei sich selbst anzukommen. Jetzt reinhören. Viel Spaß dabei. Ja, Annabel, heute bin ich in einem ganz tollen Gespräch mit dir. Ich freue mich schon sehr auf deine Inhalte, auf deine Perspektiven, auf deine progressiven Gedanken. Bevor wir aber in die Thematik reinsteigen, würde ich mich total freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Und das muss gar nicht im klassischen Sinne sein, sondern ganz, ganz so frei, wie du magst. Wer bist du? Was macht dich so aus?
Gerne. Ich habe immer gedacht, dass es keine Rolle spielt, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Aber ich habe immer mehr gemerkt, dass es eine große Rolle spielt. Warum? Als Kind habe ich mich irgendwie immer anders gefühlt. Und das kam vor allem daher, dass ich zu Hause am Küchentisch einen linksradikalen Kommunisten sitzen hatte und eine katholisch-jüdisch geprägte, sehr verwöhnte Mutter auf der anderen Seite. Und ich bin sehr patriarchalisch aufgewachsen. Das heißt, als Älteste waren die Hoffnungen auf der einen Seite auf mir, aber auch nicht so ganz, weil ne, Tochter muss gut verheiratet werden, viele Kinder bekommen und soll vor allem einen safen Job haben. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich als erstes für alle anderen verantwortlich bin und an letzter Stelle für mich. Mhm. Das hat mich mehr geprägt. Also so auch so dieses, ne, wir sind in einem anderen Land, wir müssen zusammenhalten. An erster Stelle geht es darum, dass du, wenn irgendjemand krank ist, dann auch dich kümmerst und so. Das hat mich sehr geprägt. Und ich habe lange gebraucht, bis ich da rausgefunden habe, dass an erster Stelle es wichtig ist, dass es mir gut geht. Ja. Ich habe mich also sehr viel um anderes und andere gekümmert, was dazu geführt hat, dass ich mit 7 Jahren zum Beispiel eine Klimakampagne gegründet habe, nachdem ich am Strand von Norddeutschmühle Plastikmüll gesehen habe. Daraus erwuchs dann meine Teilnahme an einer Radioshow. Ich habe also für seltsamer Titel eigentlich Rotlicht. Also mich hat darauf jemand in China letztens aufmerksam gemacht, als ich sagte, wie gesagt habe, Rotlicht, wir lassen diesen Titel lieber raus. Ja. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja. Rotlicht erinnert ja so irgendwie an so ein komisches Gewerbe bei euch. Also Rotlicht ist diese Jugendsendung damals und da habe ich so mit Büchsen und anderen Geräuschen Naturschutz-Hörspiele gemacht. Da war ich so 8. Und dann habe ich, als ich 9 war, war ich so voll von der Idee, was ändern zu müssen und dafür zu sorgen, dass es allen Leuten auf der Welt gut geht, dass ich gedacht habe, es liegt am Essen. Und ich habe dann ein Buch gemalt, warum Essen so wichtig ist und gutes Essen so wichtig ist und war so fest davon überzeugt, dass ich das unter die Leute bringen muss, dass ich das gemalt habe. Dann habe ich es in einem Copyshop kopieren und binden lassen mit Geld, das ich am Straßenrand verdient habe beim Verkauf von Blumensamen, die ich also beschriftet und bemalt hatte und von Schmuck, den ich gemacht hatte, also so Ringe aus Golddrähten. Ja. Und, also meine ersten Steps ins Business. Und dann habe ich eben das auf der Frankfurter Buchmesse verkauft. Meine Eltern hatten währenddessen einen Suchauftrag laufen bei der Polizei, und haben mich dann entdeckt, wie ich inmitten von Fotografen und Journalisten neben so einem Bananenkarton, wie man sie vielleicht noch so kennt, mit Chiquita-Bananen saß. Da hatte ich nämlich die Bücher drin und so wie ein Honigkuchenpferd über das ganze Gesicht strahlte und das Gefühl hatte, hey, endlich bin ich da, wo ich helfen kann und die Welt besser machen kann. Ja, und irgendwie hat mich das mein Leben lang begleitet mich heute noch. Heute Nachmittag bin ich beim mit den World Cleanup Leuten unterwegs, wo wir den Cleanup Wednesday ausrufen und die zweite Folge von Wir schaffen Zukunft, ein Buch, das gerade durch die Decke gegangen ist mit den Verkäufen. Und auf der anderen Seite habe ich immer gemerkt, hey, du musst dich um dich selber auch kümmern. Und das habe ich dann vor allem gemerkt, als ich nach einer Top-Management-Karriere bei LVMH, Triumph, verschiedenen anderen Unternehmen plötzlich nach einem Skiunfall im Krankenhaus lag. Und ich weiß noch, meine Haare wurden gerade geschoren, weil man Panik hatte. Ich hatte eine heftige Kopfwunde, während mein Chef anrief und sagte, Annabel, wann kommst du denn endlich? Wir sind hier im Meeting. Und ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, du bist nicht im Meeting. Ich war so erfüllt von diesem, du musst irgendwie da sein und regeln und machen. Und dann habe ich gesagt, Graham, ich kann nicht. Ich habe Kabel überall und so. Und dann hat er gesagt, was ist denn passiert? Und dann habe ich eben gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe überall anscheinend Brüche. Ich habe Löcher im Magen und Darm. Da sind die Schießsticks durchgegangen. Und er so, okay, das war so weird. Auf der einen Seite diese Business, so dieses, wo ich funktionierte, wo alles immer, jedes Jahr Karriere hoch, immer nächsten Step. Und dann lag ich wie so ein Häufchen Elend, voll inmitten von Blut auf diesem Bett und sprach mit meinem Chef wie in einer anderen Welt. Also als wenn du irgendwie auf dem Mond bist und funkst irgendwie auf der Erde. Und das machte mir das erste Mal so dieses Gefühl klar, hey, und wann kümmerst du dich um dich? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist die Zeit, dass du dich um dich kümmerst. Und es ist ja immer spannend, wie sehr wir so in unseren Strukturen auch verfangen sind. Und obwohl ich Psychologin auch bin und Theologin bin, Business, also BWL studiert habe und Kommunikationswissenschaften, war das für mich das erste Mal so die Erkenntnis so, okay, du musst jetzt aufpassen, dass du nicht wieder in dein altes System gehst, aber Teile deines alten Systems werden dafür verantwortlich sein, dass du hier rauskommst. Weil ich wusste, ich bin ja so aufgewachsen, du schaffst alles, du musst alles nur gut managen, organisieren. Und mit dem gleichen Mindset fing ich dann an, also todkrank auf diesem Krankenbett, mein Leben neu zu organisieren. Und als dann 2 Jahre später die Ärzte sagten, sie haben noch 3 Tage zu leben, ihre Organe versagen gerade, habe ich gedacht, nö, das kann nicht sein. Du musst einfach nur die Organisation anders machen. Ja. Also, ne, altes System wieder angeschmissen. Aber ich habe mich dann auch erinnert, dass es um mich geht. Also, dass es um mehr geht, als das System wieder leiten und gutes Leadership machen und ja, einfahren, den Sieg einfahren. Ja. Und ich habe dann angefangen, langsam umzudecken. Und das dauerte sicherlich noch die nächsten 10 Jahre. Also bis heute habe ich immer ein Stückchen mehr, immer weiter bin ich dem nahe gekommen, an mich zu denken. Und zu verstehen, dass zum Beispiel Jugendlichkeit, dass Gesundheit, dass auch die eigene Kraft in dir selber liegt zum großen Teil. Und darin liegt, dass du dich um dich selber kümmerst. Heute kann ich das gut. Aber es hat viele Operationen gedauert, viele Auseinandersetzungen mit mir selber, um zu verstehen, dass Funktionieren nicht heißt, dass ich bei mir bin. Und dass ich Selbstlieben auch was ganz anderes ist. Nämlich auch dann anfängt, wenn du einfach wenn du an dir runterguckst und einfach sagst, naja, von dem, was eigentlich mal so Annabelle Tennis von Hamburg war, ist hier irgendwie nicht viel geblieben, ne? Und dann auch zu verstehen, dass zum Beispiel die Idee, sich vielleicht zu verabschieden davon, dass ich jemals wieder gehen kann, jemals wieder einem normalen Job nachgehen kann, jemals irgendwie in der Front Row von einer Fashion Show sitzen kann, überhaupt nicht irgendwie schlimm ist, sondern einfach nur ein anderes Verständnis ist von dir selber. Neues Verständnis zu finden, dich anders zu mögen, das hat verdammt lange gebraucht. Und auch zu verstehen, dass ich zum Beispiel, dass es Leute gibt, die mich doof finden, dass es völlig okay ist und dass es überhaupt nicht darum geht, jedem zu gefallen. Und dass auch in der Beziehung es nicht darum geht, sondern dass es darum geht, dass jemand dich so mag, wie du bist, verdammt normal, so. Und das hat echt gebraucht. Dabei hat mir auch mein Kind geholfen, wo ich dann gemerkt habe, ja, der schreit halt einfach, ne? Also der schreit halt einfach, bis seine Bedürfnisse befriedigt sind. Was wäre, wenn ich auch einfach mal schreie, bis meine Bedürfnisse befriedigt sind? Ja. Darüber habe ich total viel auch über mich selber gelernt. Klingt irgendwie doof, ist aber irgendwie eine super schöne Journey gewesen, was uns auch einfach total eng zusammengebracht hat, weil mein Kind mein größter Lehrmeister im Grunde gewesen ist, zu verstehen, wie wichtig es ist, an mich selber zu denken und dass ich dann die größte Kraft habe. Und ich bin ja in vielen sozialen Organisationen, also Club of Budapest, Präsidentin, Atlantikbrücke, Plan for the Planet, Beiräte und so. Das liest sich manchmal wie so eine Sammlung an irgendwie Auszeichnungen und Positionen.
Absolut.
Ja, und letztendlich hat es sicherlich ein bisschen auch damit zu tun, mit dem, dass ich gelernt habe, wie wichtig es ist zu geben. Aber es hat auch mit meinem eigenen Engagement zu tun, also meinem eigenen Burning zu tun. Und ich habe eine Wahnsinnspower mit dem Gefühl, ich möchte halt von dem, was ich bekommen habe, auch weitergeben, um zu helfen, dass wir hier auf dieser Erde einfach ein gutes Ökosystem haben.
Ja.
Einfach, dass wir viel stärker einfach miteinander können. Weil ich habe so immer das Gefühl, ich meine, ich habe ja unglaublich viel studiert, abgeschlossen, ich habe viel bewegt und trotzdem fühle ich mich bei einigen Sachen manchmal wie so ein Küken, wenn ich irgendwie davor stehe, wie rough teilweise die Welt geworden ist. Wenn du irgendwie da in der Schule stehst und siehst, da es hat gerade jemand dem anderen ins Gesicht geschlagen und dann fragst du ihn, warum hast du das gemacht? Also sagt, ich habe gerade Bock gehabt.
Ja.
Und dann sagst du, ja, machten das denn andere Leute auch in deinem Umfeld und mit Bock? Ja, meine Eltern machen das irgendwie immer regelmäßig.
Ja,
so. Ja, und du denkst dann auch so, wow, was sagst du so jemandem? Wie kriegst du denn raus aus sowas? Und das hast du ja immer mehr, weil die Leute, die Kids, die gucken halt ganz früh irgendwelche Kriegsspiele und so. Und dann ist einfach die Grenze total niedrig. Und sich zu fühlen, ist häufig geht darüber, den anderen zu verletzen, um einfach zu spüren, dass ich noch da bin. Und das sind dann so Momente, wo ich manchmal denke, so, ja, unsere Welt hat sich leider irgendwie nicht so schnell in die Richtung entwickelt, wo wir gelernt haben, so schnell wie die Technik sich entwickelt hat, worauf es eigentlich ankommt.
Ja, und ich würde da ganz gerne mal einhaken, weil du hast so viele spannende Sachen gesagt. Unter anderem hast du gesagt, dass du ja auch viel funktioniert hast im Leben, ne? Und das Funktionieren wahrscheinlich auch teilweise ein Vorteil war, dann in anderen Situationen wieder ein Nachteil. Glaubst du, dass das Funktionieren per se in unserer, wie wir sie ja immer schimpfen, Leistungsgesellschaft eine Krankheit ist? Also glaubst du, dass das viele Menschen betrifft und dass es auch durchaus kritisch beäugt werden darf und vielleicht sogar auch dazu führt, dass, wie du gerade das Beispiel beschreibst, dass Menschen eben nicht bei sich sind, sich nicht fühlen und dann eben auch mal zuhören, weil sie glauben, dass das richtig ist.
Total. Also in meinem eigenen Fall, weil ich ganz viele Connecting the Dots, sagt man ja so, oder ganz viel tolle Chancen überhaupt nicht gesehen habe, weil ich so in meinem Funktionsding war. Und mir hat mal jemand so ein Plakat geschenkt. Das hing häufig, ich hing eine Zeit lang über Autobahnen. Annabelle, fahr nicht so schnell. Ja. So, das war so die Metapher dafür, du gehst so durch dein Leben so, funktionierst, dein eigenes Hamsterrad, was du dir gebaut hast, und das ist alles super, wuper, irgendwie geht das. Du kommst mit allen Sachen auch klar, die gegen dich gerichtet sind oder mit allen Dingen, die irgendwie schief laufen, sei es Krankheit, sei es irgendwie Todesfall in der Familie oder pflegebedürftige Angehörige, whatever. Du kommst mit allem klar, aber du vergisst dabei zu leben. Und das habe ich mir dann das habe ich dann auch mal so überlegt. Und ja, ich glaube, gilt für ganz viele. Ich glaube, dass wir einfach mehr Brüche brauchen, dass wir mehr auch dieses brauchen, hey, ich weiß gerade nicht weiter. Oder auch dieses, nee, so gerade nicht mehr, mal ganz anders. Und ich würde mir auch wünschen, wenn in den Schulen mehr der Raum dafür wäre, für Entdeckung, für Anderssehen, für komplett um die Ecke denken und auch für nicht funktionieren müssen. Und ich selber habe mir auch geschworen, dass egal was passiert, wenn meine Kinder, wenn die in der Schule anecken, dass ich das gut finde. Also, dass ich erstmal auch nicht sage so, ja, du musst jetzt den Mund halten, geht nicht, was hast du denn da gemacht? Sondern, dass ich erstmal mir das angucke und sage, was ist denn, also warum hast du dich so verhalten? Und was war denn da gerade, was dich geritten hat, dass du irgendwie, keine Ahnung, dem anderen sein Mäppchen auf dem Kopf ausgeleert hast? Oder warum hattest du einen Anfall, dass du dich aufgeregt hast, um zu verstehen, was da ist? Und dann vielleicht auch zu verstehen, ob dann vielleicht auch die Einrichtung nicht die richtige ist, der Lehrer, die Lehrerin nicht die richtige sind, weil die nur ihren Stiefel nach Maß machen und jeder sich eingliedern muss. Und ich glaube, wir dürfen einfach verstehen, Bildung ist das Herz unserer Gesellschaft. Wir dürfen verstehen, dass wir genau dort, wir haben ja immer noch so eine Bildung, die für Soldatinnen oder Soldaten eigentlich gemacht ist.
Genau, ne? Ja, absolut.
Und das haben wir nie geändert. Wir haben die frontalen Plätze, wo wir sitzen. Wir haben dieses, du darfst dich melden, wenn du was willst. Und dann gucken wir, ob wir dich dran nehmen, wenn wir dich gut finden und das wollen. Aber der eine will auf dem Boden sitzen, der andere will irgendwie gratis machen. Nö, ne? Kein Platz dafür. Dabei wäre es so einfach. Und wir haben ja tolle Modelle. Und ich arbeite manchmal mit der Margret Rasfeld zusammen, die im Think Tank ist, in dem ich auch drin bin. WeQ heißt das. Und da ist es so schön zu sehen, was für tolle Schulen es gibt. Mhm. Und wenn man dann mal überlegt, so 10 Jahre später, so tolle Menschen, Persönlichkeiten, die daran wachsen und dann wie unfair das ist gegenüber anderen, die wie eine Box irgendwo in den Schelf gepackt werden und sich nicht entfalten dürfen und später vielleicht psychosomatischen Krankheiten haben, später vielleicht in die Gewalt gehen, weil sie nicht anders sich auszudrücken wissen oder introvertiert sind und irgendwie die schüchternsten sind und nicht weiterkommen. ich glaube, es ist halt wichtiger denn je, dass wir begreifen, dass unsere Gesellschaft Bildung braucht, richtig gute Bildung braucht, unsere Medien gute Nachrichten geben müssen, wo man sich auseinandersetzen muss, Diskussionen wieder machen muss, auch lernen muss. Wenn eine andere Meinung hat, dann muss ich nicht dem ins Gesicht schlagen.
Oh Gott.
Ich muss auch nicht sagen, halt die Klappe, du musst meine Meinung haben, sondern mal zuhören, also nicht im Abspeicher, ne? Einfach auch mal 5 Minuten mal eine andere Meinung zu lassen und dann sagen, okay, ja, krass, andere Idee, lass ich mal zu. Red mal mit dir, wie kommst du darauf?
Ja. Nee, der Diskurs ist uns abhanden gekommen und ich glaube, dieses unterschiedliche Perspektiven nebeneinander herstehen zu lassen, ist echt die größte Herausforderung und gleichzeitig aber auch wirklich das, was wir überhaupt nicht können und was wir unbedingt alle üben dürfen. Und ich stimme dir auch total zu, dass wir das Bildungssystem auf links drehen müssen. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich sehr dankbar dafür, dass es eben Menschen wie dich gibt, weil du hast es ja nur, also wirklich angegrenzt, was du alles für Titel hast, in welchen Bereichen du arbeitest, was du für Posten besessen hast, wo du überall tätig bist. Also es ist ja der absolute Wahnsinn und ich finde, das ist ja kaum in Worte zu fassen. Und ich habe mich tatsächlich und bin dankbar, dass es eben aber Menschen wie dich gibt, die so offen sind und auch in die Gespräche gehen, weil auch von dir und von genau diesen Menschen, die da draußen sind und darüber sprechen, kann man ja auch extrem viel lernen. Und ich glaube auch, dass sich unsere Gesellschaft immer mehr dahin entwickeln wird. Was ich mich jetzt aber gefragt habe, um nochmal auf deine persönliche Geschichte auch einzugehen, die du zu Beginn angerissen hast. Das fand ich nämlich super spannend. Ich habe mich gefragt, glaubst du, dass die Kontraste, die du quasi in deinem Großwerden erlebt hast, also in so jungen Jahren schon, dass die dich insofern geprägt haben, als dass du auch diesen Durst nach Wissen und Bildung selbst unglaublich verinnerlicht hast und ja auch heute dafür stehst?
Total. Also meine Eltern kamen ja aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, meine Mutter geflohen und mit der Idee, dass ein Mädchen halt gut verheiratet werden muss und vielleicht Kosmetikerin werden darf oder technische Zeichnerin. Also meine Mutter war technische Zeichnerin erst. ihre Schwester war Kosmetikerin, die andere Schwester war Designerin. Also alles so typisch weibliche Sachen. Und meine Mutter hat dann irgendwie gemerkt, sie hat beim Award mitgemacht, also bei so einem Zeichenwettbewerb und hat dann ein Studium gewonnen. Und sie hat mir dann mal gesagt, das war für sie wie eine Offenbarung. Plötzlich öffnet sich ein Weg, den es gar nicht gibt. Also wie bei Harry Potter, da ist eine Wand und du siehst plötzlich, das ist ein Weg. Hey, das gab's doch überhaupt nicht. Und Bildung hat mich deswegen auch mega geprägt, weil meine Eltern beide über einen zweiten Bildungsweg ihren Zugang bekommen haben zum Hochschulstudium. Mein Vater hat zum Beispiel ohne Abitur studieren dürfen. Und das war so bei uns zu Hause. Bildung ist so ein hohes Gut. Und ich war eben auch wie so ein Schwamm, als ich angefangen habe. Aber ich habe dann auch erfahren dürfen, Bildung, es war eben hohes Gut. Aber letztendlich ist das Höchste und das Wichtigste Gesundheit. Denn ich weiß noch, ich hatte meinen Abschluss gemacht und ich habe mir den irgendwie so ein bisschen erkämpft, weil ich musste warten, bis ich den machen durfte, weil ich habe 4 Studiengänge innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen. Und dann wollte sie abschließen und hieß das, nee, darfst du nicht, weil du musst die Mindeststudienzeit machen. Pff, das ist ja doof. Und habe dann eben noch was anderes studiert. Und hab dann, als ich eben an dem Tag, als ich geehrt wurde dafür, ich bekam so eine Auszeichnung für meine Abschlüsse. Und ich weiß noch, mein Vater war schwer krank, das wusste ich. Und ich bin dann, bin zum Telefonieren dann an dem Tag, es war so ein sonniger Tag, meine Oma war bei mir. Und ich habe eben gedacht, oh, und jetzt willst du deinen Eltern das irgendwie sagen. Und ich habe angerufen und meine Mutter sagte, ich glaube, dein Vater stirbt heute. Und ich habe irgendwie gedacht so, scheiß. Du hast irgendwie diese ganzen Abschlüsse. Du hast mit Auszeichnung abgeschlossen. Du hast gerade irgendwie einen der craziest Momente deines Lebens gehabt, wo du auf der Bühne stehst und Leute freuen sich mit dir, dass du so gut abgeschlossen hast und alle feiern und deine Oma ist da und jetzt ist irgendwie plötzlich, als wenn dunkle Wolke vorm Himmel ist. Und da habe ich irgendwie auch so erkannt, so, na, woraus wirklich ankommt, ist eigentlich so, wie kommst du halt mit bestimmten Situationen klar? Und ja, und ich glaube, das hat mir sicherlich geholfen. Weil ich meine, gerade in der Zeit des Kalten Kriegs, wir haben das zu Hause, ich habe zu Hause viel davon mitgekriegt. Und leider muss ich sagen, ich glaube, dass mich gerade auch die negativen Ereignisse mehr geprägt haben in Richtung von Kämpfen, auf sich vertrauen, wissen, dass man eine Kraft hat, mit der man alles irgendwie hinkriegen kann, als die positiven. Und diese Leichtigkeit, ganz ehrlich, also so einfach mal über die Wiese rennen und schreien so, hey, auf die Wiese schmeißen und einfach mal ich sein, das habe ich erst später gelernt. Ob das gut ist, im Nachhinein würde ich es jedem wünschen, das als Kind zu haben, dass man so eine Leichtigkeit empfindet, die mit der Natur auch kombiniert ist. Vor allem mit der Natur, ne? Aber ich glaube, dass mir dieses Package schon geholfen hat, eben da zu sein, wo ich jetzt bin, ja.
Ja, ich finde das ganz spannend, was du sagst. Du hast ja auch gerade von oder auch zu Beginn von deinem Migrationshintergrund gesprochen. Und auch da hört man das ja sehr, sehr häufig, ne? Dass wenn man mehrfach diskriminiert ist oder unterschiedliche Diversitätsdimensionen als Benachteiligung für sich anmarkern kann, dass das einfach bedingt, dass man ganz oft härter arbeiten muss, dass man eben ganz oft diesen Funktionsmodus anschaltet und eben funktioniert. Und dann frage ich mich aber auch immer, genau wie du es gerade sagst, zu welchem Preis? Und ist das fair, ne? Weil andere kommen ja trotzdem auch an die Position, an der du jetzt vielleicht bist, aber eben mit viel weniger Aufwand. Und das ist eben nicht fair, weil das auch einfach keinen Sinn macht und nicht begründet ist.
Das stimmt, ja. Ich meine, ich habe häufig irgendwie das Gefühl gehabt, so, das Leben ist irgendwie ein Kampf. Du musst ständig irgendwie kämpfen, die nächste Position, irgendwie, dass der Typ dich in Ruhe lässt, dass du irgendwie da dich irgendwie nicht einschüchtern lässt, weil irgendwie gerade Frau nicht gefragt ist und Migrationshintergrund sowieso nicht. Und ich habe auch lange zum Beispiel meinen Namen gekürzt, also nur Ternes verwendet, weil ich gedacht habe, wenn du mit dem Tennis von Hartburg um die Ecke kommst, ist gleich wieder irgendwie auch Neid dabei. Ja. Und so, woher kommt die denn? Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, also ich bin totaler Verfechter von Diversity, aber Diversity für jeden. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie Migrationshintergrund habe, sondern weil ich so bin, wie ich bin, mit allem, was ich dabei habe. Und ein Team, wenn wir eben Diversity auch so sehen würden, dass wir nicht sagen, da brauchst du jemanden, der dunkel ist, du brauchst jemanden, der irgendwie alt ist, du brauchst jemanden, sondern du sagst einfach, nee, Diversity, das seid ihr alle. Also guckt, dass ihr euch das mitbringt, was ihr alles so mit euch habt als Schatz, das Potenzial. Wenn wir das entfalten können, dann haben wir eine irre gute Diversity, die auch dazu beiträgt, dass die Leute mehr in ihre Happiness gehen, dass die Leute mehr in ihr Leuchten gehen, dass die Leute mehr verstehen, warum genau sie gerade dort sind. Und ich habe letztens mal mit jemandem gesprochen, ein super engagierter Typ, der hat ganz viel Preise gewonnen für sein Engagement, für Soziales. Der hat als Fotograf mehrere Jahre mit indigenen Völkern gearbeitet und so. Und er sagt, das hat mich letztens völlig geschockt. Ich hatte jemanden am Apparat, es ging um ein Event. Und dann sagt sie, ja, du bist ja ein Cis-Mann und dann bist du ja ein alter weißer Mann und so. Trotzdem haben wir gedacht, wir wollten dich vielleicht mal fragen, ob du irgendwie einen Beitrag dazu geben kannst. Und er sagt in dem Moment, war irgendwie für ihn so scheiße. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin irgendwie eine Diversity, die nicht sein darf. Ja. Und irgendwie so, ja, dafür kann ich aber doch nichts. Ich würde auch gerne irgendwie dunkel sein, Locken haben, irgendwie Frau sein oder keine Ahnung. Aber ich bin es nun mal nicht.
Ja.
Und da ist mir irgendwie auch bewusst geworden, ja, wir vergeben so häufig eben auch Etiketten. Ne? Du alter weißer Mann, du alte weiße Frau, du das und das. Warum können wir nicht einfach sagen, hey, ne, jeder ist anders, jeder hat das gleiche Recht darauf, verdammt nochmal das gleiche Recht, divers zu sein. Und ich verwehre mich auch dagegen, also ich bin für Quote, weil ich gesehen habe, es geht nicht anders.
Ja.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Gruppe an Männern sehe oder ein Foto von einer Gruppe an Männern sehe, dann schreie ich nicht gleich, weil es wird genauso auch die Gruppe von Frauen geben, die auf dem Foto drauf ist. Und diese Gruppenfotos von Männern und einer Frau, das ändert nichts. Wir ändern darüber überhaupt nichts. Wir werden nur etwas ändern, wenn wir verstehen, dass wir uns alle stärker auf unsere Diversity konzentrieren, auf unser So-Sein, statt zu versuchen, immer irgendwie, na, das ist die Gruppe an Schlipsträgern und das ist die Gruppe an rote Kleiderträgern und so. Wir schaffen immer wieder neue Kästen und wundern uns dann, warum wir es nicht schaffen, dass wir irgendwie wirklich innovativ werden, dass wir wirklich divers werden, dass wir die Quote endlich mal hinkriegen und hauen auf alle drauf, die irgendwie nicht unserer Meinung sind.
Ja, ich verstehe total, was du sagst. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir da nicht zu radikal sind, beziehungsweise gerade aus der Diversity-Bubble heraus nicht selbst wieder anfangen auszugrenzen, weil das ist ja bei Gott nicht das, was irgendjemand wollen sollte. Aber der Grund, das möchte ich trotzdem nochmal auflösen, wieso so häufig über gerade weiße Cis-Männer und ältere weiße Cis-Männer ja gesprochen wird, ist einfach nur der Sensibilisierung her. Ne? Also wir thematisieren diese Thematiken. Genau, um zu sensibilisieren, um zu sagen, dadurch, dass ihr Cis cis und weiß seid, habt ihr einfach einen Vorteil. Und weil ihr dadurch privilegierter seid, habt ihr mehr Chancen und könnt dadurch auch mehr erreichen.
Und das ist was, ja leider auch so. Leider
genau,
ist und total so.
Ja.
Und wir müssen uns, finde ich, irgendwie nur einen Weg überlegen, wie wir besser rauskommen, als zu sagen Fingerpointing, ne? Du
genau.
auch dazu.
Genau.
Sondern auch den Cis-Männern eine Chance zu geben und zu sagen, hey, willst du nicht auch hier einfach mitmachen, dass wir irgendwie eine lebenswerte Zukunft, wie wir sie alle uns wünschen, mit Gleichberechtigung genau. für alle mitmachen. Und dann bist du herzlich willkommen.
Genau, wenn diese Offenheit dann auf der Seite auch da vorhanden ist. Ne? Das muss natürlich gewährleistet sein, weil es gibt auch tatsächlich dann ja schon viele, die das eher wirklich auch für sich so claimen, diese Position, und sagen, hier bin ich und das ist jetzt so und du musst halt damit umgehen, weil so war das schon immer. Und das ist natürlich auch nicht offen und tolerant und auch nicht der Weg, der uns in die Gemeinschaft bringt und der dazu führt, dass wir eben besser zusammenarbeiten. Ne?
Voll, da bin ich absolut bei dir. Und ich erinnere mich auch noch gut daran, als ich meine Professur bekommen habe und dann saß ich mit einer Gruppe an Jungs zusammen, also so an typisch, also dem Typus, den wir gerade so besprochen haben. Und dann haben sie mir so ein bisschen so, herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich gesagt so, hey, das hört sich ja gar nicht irgendwie so an, so herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns mit dir. Und dann haben von den 5, die da saßen, haben 3 gesagt, wir haben uns auch auf deine Stelle beworben, aber du hast sie bekommen, wahrscheinlich wegen Migrationshintergrund und behindert und Frau. Und dann habe ich irgendwie gedacht so, hey, sag mal, habt ihr sie nicht alle? Also ich meine, habt ihr euch mal angeguckt, was ich für ein Track Record habe an Veröffentlichungen?
Ja, super.
Und was will denn das Bashing? Also ich meine, hey, wieso muss ich jetzt irgendwie mich verteidigen dafür, dass ich, obwohl ne, ich diese Adjektive habe jetzt gerade mal, finde ich total doof. Und da habe ich gedacht, wie du sagst, Isabel, wir sind so weit entfernt von dem. Und ich weiß es manchmal auch nicht. Also ich überlege es mir manchmal auch, wie ist das richtig? Also ich bin in Frauengruppen auch unterwegs und finde es super wichtig. Auf der anderen Seite denke ich, wir dürfen uns nicht isolieren. Also wir müssen gucken, dass wir den Schulterschluss finden. Wir dürfen uns aber auch nicht irgendwie so quasi irgendwie andocken, so nach dem Motto, ja, ne, ich hole euch zu und wollt ihr nicht?
Schwierig.
Wollt ihr nicht mit uns spielen? Weil das ist ja auch alles, wirklich so ein bisschen. Ja, also manchmal denke ich, wir brauchen wirklich diese Frauennetzwerke auch, die Schulterschluss machen, die sich zusammen hochziehen, die einfach gucken, dass wir dort mehr hinkriegen. Und ich meine ganz ehrlich, ich bin ja raus aus dem Konzern, so ja, oder irgendwie bin ich ja noch drin mit meiner Professur auch, aber bin auch so ein bisschen raus. Und manchmal denke ich, vielleicht hätte ich im Konzern selber, also in meinem alten Business, mehr bewegen können für Frauen, weil mit meinen Startups, die ich gegründet habe, da habe ich natürlich immer gleich geguckt, Frauen hochziehen und Frauen in die Frauen fördern und so.
Ja.
Aber ich habe dann auch verkauft und wenn ich jetzt zurückdenke oder wenn ich weiterdenke, was ist mit den Frauen passiert? Zum Glück haben die gute Jobs danach bekommen. Aber manchmal denke ich, vielleicht kann man im Konzern mehr bewegen, weil man einfach mehr, also größere, weil man mehr Zahl da unter sich hat. Ich weiß es nicht.
Und ich würde auch sagen, das kommt ja auch wieder auf die Strukturen an, oder? Also in was für einem Konzern du dich bewegst und wie da die Strukturen sind und wie offen man für deine Meinung ist als Frau in dieser Position und so weiter. Also ich glaube, da gibt's auch solche und solche Möglichkeiten, na klar.
Und ich habe auch zum Beispiel, also in einem Unternehmen, in dem ich war, da hieß das irgendwie, also wenn du auf die Idee kommst, nur auf die Idee kommst und ich rieche das, dass du irgendwas mit Frauen hier gründen willst, so Frauen, Frauenorganisationen, alle Frauen zusammenholen, die am Unternehmen sind, dann bist du raus, ich finde einen Weg. Wo ich dann gedacht habe, ey, was soll das?
Also, ja, ist hart.
Ja, ich meine, ihr trefft euch irgendwie dann zum Fußball und ladet nicht ein, sondern trefft euch unter Boys Old Network, aber ich darf hier nicht irgendwie die Leute zusammenholen, was soll das?
Also,
und dann kam irgendwie, naja, ihr seid ja sowieso schon so stark. Also dann so ein Blödsinn. Also wir haben
Entschuldigung.
Wir müssen so aufpassen, finde ich, als Frau, dass wir unser Frausein nicht vergessen, also unsere Weiblichkeit. Und auf der anderen Seite aber so aufpassen, dass wir uns die die Power nicht nehmen lassen, also mitreden können. Und uns dabei aber mehr verbünden. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, wir Frauen schießen häufig auch gegeneinander. So irgendwie du eher links, du eher rechts. Oder ne? Also anstatt zu sagen, hey, finde ich cool, was du machst. Ich bin zwar ganz anders als du, aber was du machst, ist super.
Genau, was ja auch seine historische Berechtigung hat, ne? Also der Grund, wieso wir Frauen gegeneinander schießen, ist ja auch diese altbekannte Stutenbissigkeit, die ja aus dem System heraus, was patriarchal ist, entstanden ist. Und ich glaube auch davon, klar, das sind auch Muster, das sind Prägungen, von denen wir uns lösen dürfen. Ich glaube auch, dass uns das helfen würde, wenn wir dann noch enger zusammenwachsen würden und wirklich auch füreinander einstehen würden. Gleichzeitig würde ich mir aber auch wirklich wünschen, dass noch mehr Männer einfach Allies für Frauen werden und uns nicht als Gefahr sehen, weil wir stark sind. Genau. Weil das ist ja das Problem, ne? Also und ich finde im Übrigen auch, was ich noch sagen möchte dazu, wir sind nicht einfach nur stark, sondern wir möchten einfach nur gleichberechtigt werden. Feminismus ist kein Kampf gegen jemanden. Feminismus ist ein Kampf für alle. Und genau, das wird immer so missverstanden.
Ganz genau. Ich kann mich darüber immer aufregen. Es ist genau wie Nachhaltigkeit, wo man sagt, ja, ihr mit eurer Nachhaltigkeit, was soll das denn? Ne? Nein, genau wie Gleichberechtigung ist, genau wie du sagst, ein Kampf für uns alle, für eine bessere Welt, für eine, weil ich sag mal, eine aus meiner Sicht ist eine Welt der Zukunft, es kann nur eine Welt sein der Gleichberechtigung.
Ja.
Was gerade zum Beispiel passiert in der KI, mit diesen Biases, die passieren, wo du denkst, so, hallo, wie kann das jetzt wieder sein? Ne?
Ja.
Wieso werden die wieder bevorzugt? Das kann doch nicht wahr sein. Und oder zurückgedrängt, in der medialen Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar. Was ist das? Oder auch mit den Bewegungen Richtung Trump, wo man denkt, so ganz schnell ging das plötzlich, dass Diversity keine Rolle mehr spielte. Und große Unternehmen das Ganze eben ad acta gelegt haben. Nö, ist nicht mehr USA, findet das nicht mehr gut? Okay, dann kommt es halt vom Tisch. Das darf nicht sein. Also wir dürfen nicht einknicken und das als irgendwie Nice-to-have-Produkt und Topic verstehen. Es muss sein, genauso wie du sagst, dass das einfach völlig selbstverständlich ist. Also wir dürften gar nicht mehr reden darüber, finde ich.
Absolut richtig. Und Annabelle, lass uns mal gerne darüber reden. Also du setzt dich ja leidenschaftlich für Nachhaltigkeit, für Technologie und etc. ein. Was ist denn da aus deiner Sicht der größte blinde Fleck aktuell, wenn wir über Technologie und Gerechtigkeit sprechen?
Also wir sprechen einfach über Effizienz ständig, immer höher, schneller, weiter. Wir sind total in unserem alten System drin, aber wir sprechen selten über Zugang. Wir sprechen selten, wir sprechen über Algorithmen, aber nicht über die kulturelle Prägung dahinter. Technologie wird häufig als so neutral betrachtet und dahinter kann man sich echt gut verstecken, vor allem mit patriarchalischen oder eben solchen Ideen. Denn Technologie ist immer menschlich gemacht und nie wertfrei. Der blinde Fleck ist, dass wir glauben, digital sei automatisch gerecht.
Ja. Sorry, wolltest du noch was sagen?
Nein, ich habe eine Sache, wir hatten vorhin ja über dieses Frauen- und Stutenbissigkeit gesprochen. Es gibt ein super spannendes Buch dazu.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch in diesem Jahr erst erschienen. Ich habe es letztens nämlich rezensiert. Das heißt Girl versus Girl.
Ja.
Die Popkultur Frauen gegeneinander aufbringt. Ganz spannend.
Ja.
Was eben auch nochmal so sozusagen sagt, wie kommt das denn? Wieso haben wir denn in unserer, auch in unseren Reality-TV, wieso haben wir da immer diese blöden alten Strukturen?
Also, ja, guter Punkt.
Und es wird immer wieder das Gleiche gespielt. Warum können wir nicht da einfach auch mal starten und sagen, Medien, bitte, macht das anders?
Ja, weil sich das nicht so gut verkauft. Und das ist dieses, also wirklich, das ist ja die Thematik von Machtdisbalancen, wenn du so möchtest, die mich so fuchsig macht. Alles, was sich gut verkauft, ist einfach und ist auch ganz oft provokativ, ist ganz oft auch anstachelnd, die Sachen, die verkaufen sich gut und die werden halt auch gespielt. Und im Fernsehen ist es super, ne? Die Bild-Zeitung, die verkauft sich wie keine andere, weil sie einfach oberflächlich ist und Menschen anstachelt.
Und die Stereotypen bedient, ne? Und ich merke das ja auch so, selbst bei der Bubble, in der ich immer denke, meine Bubble ist so mit Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung und so. Aber selbst in meiner Bubble kommt dann irgendwie so ein Spruch wie, letztens hatten wir uns mal unterhalten über einen Coach, der sehr bekannt ist. Und dann sagte einer, so, ja, der nutzt ja auch nur seine Frau für sein Branding. Da habe ich gesagt, wieso? Und sagt sie, ja, der ist ja so ein Frauenschwarm, aber seine Frau hat kurze Haare, trägt keinen Schmuck und so. Also widerspricht zu diesem, eigentlich dem Schönheitsideal einer begehrten Frau. Da habe ich gesagt, ja, was willst du denn damit sagen? Sagt sie, ja, ich glaube, der hat das extra gemacht, mit so einer Frau zusammen zu sein, die eben nicht dem weiblichen Schönheitsideal entspringt, sodass alle anderen Frauen denken, sie hätten noch eine Schnitte bei ihm.
Ach krass, okay, ja.
Und dann habe ich gesagt, merkst du gerade, dass du in diesem Ding ja selber drin bist?
Ja.
Warum könntest du nicht einfach sagen, hey, der hat eine Frau an der Seite, die sich irgendwie total gut ergänzen, die vielleicht auch ein anderes Rollenmodell vielleicht spielen, aber vielleicht ist es auch nur so, dass sie gerne kurze Haare trägt.
Ja.
Warum gleich irgendwie ein ganzes Storytelling drumherum rangen
und voll.
Immer wieder, ne, und bewerten? So, ja, der Typ, der macht das extra, der benutzt seine Frau. Wieso? Und dann merkt man dann, finde ich, auch bei Frauen, die eben sagen, ich stehe eigentlich für Gleichberechtigung oder für diese Themen, unsere kulturelle Prägung ist so dermaßen hart.
Ja, sehr. Sehr, sehr. Und die bedingt uns ja irgendwie alle, ob wir sie bewusst wahrnehmen oder auch nicht, ne? Und ich glaube, die größte Kunst für uns Frauen ist wirklich, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, einerseits unsere Weiblichkeit nicht zu verlieren und auf der anderen Seite diese Muster, diese alten Strukturen in uns ja zu durchbrechen und auch für uns selbst individuell neu zu denken. Und da ist ja jede Frau auch, wie du gerade feststellst und auch durch dieses Beispiel ganz gut belegst, auch total individuell, ne?
Ja, und absolut. Und ich finde, wir dürfen, also es hat nichts mit Höflichkeitsformen zu tun. Also ein Mann darf einer Frau, finde ich, die Tür öffnen und in den Mantel helfen und trotzdem aber einfach Gleichberechtigung hochhalten. Weil Gleichberechtigung heißt nicht Gleichheit. Also ich meine, ne, wir sehen anders weiterhin aus. Ja. Und auch wenn jetzt durch die Queer Community oder auch die Übergänge teilweise fließend zu sein scheinen, trotzdem, jeder hat seine Identität. Und Höflichkeit hat nichts damit zu tun, dass wir traditionellen Rollennormen irgendwie folgen.
Ja, absolut richtig. Würdest du denn sagen, dass wir aktuell noch mehr mutige Utopien brauchen oder eher realistische, kleinere Schritte, um auch vielleicht mehr Chancen für alle Menschen und auch in bestimmten Bereichen zu erreichen?
Ja, tolle Frage. Also ich glaube, wir brauchen beides, weil ohne Utopien verlieren wir die Richtung. Wir brauchen dringend diese Richtungsweise, auch Klarheit dabei. Aber kleine Schritte sind halt auch wichtig. Aber sie müssen eben in eine größere Idee eingebettet sein. Also Mut ist heute ein Muss, finde ich, keine Option mehr.
Ja. Und wie bekommt man Mut? Weil gerade Mut ist ja für viele Menschen eine Komfortzone, die sie nicht verlassen wollen, in die sie nicht hinwollen. Ich würde jetzt mal sagen, dass auch da wieder Menschen mit Migrationshintergrund oder auch intersektional gedacht, also mehrfach diskriminierte Menschen häufiger mutig sind, weil sie einfach gezwungen sind, mutig zu sein, um irgendwie an diesen gesellschaftlichen Strukturen, die wir haben, teilnehmen zu können und dann auch Erfolg zu haben im besten Fall. Wie werde ich mutig? Hast du da einen Tipp? Oder was würdest du sagen? Wie gelingt es einem, mutig zu sein?
Gute Frage. Also für mich ist Mut etwas, was sehr stark auch damit zu tun hat, weich zu sein, also auf sich selbst zu hören, auf die eigenen Bedürfnisse. Also dankbar, großzügig, mit sich selbst einfach auch, wie soll ich sagen, sich zu verzeihen zum Beispiel. Also ganz ehrlich, sagen viele, ja, Mut ist etwas so, bang, durch die Wand, durch. Nee, der Mut, der dich richtig mutig macht auf a long run, das ist der Mut, der einfach dich selbst zuhören lässt, der auch einfach dankbar und auch großzügig ist mit den Fehlern, die du selbst in dir hast. Und ich sage, ja, und da hast du dich blöd verhalten und anders gemacht, dann hätte das schon geklappt. Nein, ich meine, das sind alle Teile unseres Weges und wir haben alle unsere Gründe dafür. Mut ist, glaube ich, dass man Mut auch immer wieder zu einer Entscheidung hat und nicht gleich auch das, was andere tun, bewertet. Ich habe letzte Tage mal mit jemandem gesprochen, die hat gesagt, Mann, hättest du dich mal verbeamten lassen, dann hättest du jetzt eine Sicherheit, gerade in so einer krisengeschüttelten Zeit, Verbeamtung ist total wichtig, wo ich gesagt habe, also für mich war das damals Mut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich wollte nicht in ein System rein, wo mir alles abgenommen wird, sondern ich wollte in ein System rein, wo ich immer wieder eben auch klar und konsequent eben authentisch, verwundbar, aber auch radikal verantwortlich für mich selber bin. Das wäre ich als Verbeamtete nicht gewesen. Und dann hat sie gesagt, verstehe ich nicht. Also es macht doch keiner aus der Notwendigkeit heraus. Dann habe ich gesagt, doch, ich glaube, dass es mich zum anderen Menschen gemacht hat und jeden auch zu einem anderen Menschen machte. Denn wenn ich mich entscheide für ein gemachtes Nest, das von mir aber dann auch Abstriche verlangt, wo ich überhaupt mutig sein kann, mich selbst zu entfalten, weil das bietet mir einen abgesteckten Rahmen und sagt, wenn du in diesem Rahmen bist, ne, dann gehst du geschützt, gehst du aber raus, dann bist du wieder selbst verantwortlich für dich. Und diese Rahmen schaffen wir uns häufig selber. Das kann irgendwie der Partner sein, wo wir merken, boah, eigentlich finde ich den total doof, wie er seine Zahnbürste morgens dahin legt und die Zahnpasta offen lässt und so. Das ist Mist. Und ich habe so viel, was ich an ihm doof finde. Und eigentlich reden wir auch nicht mehr miteinander. Aber irgendwie ist er doch praktisch. Ne? Der kauft ein und ich bringe den Müll runter und ein gespieltes Team eben. Ne? Und dann bleibt das so. Und irgendwann später denkt man dann so, was ist eigentlich mit meinem Leben passiert? Warum habe ich mich in Ängsten, in diesen Sicherheitskorsetten irgendwie begeben? Und das ist natürlich auch, ich sag mal, eine Welt von morgen, die lebenswert ist, die schaffen wir nicht so. Die schaffen wir nicht in einem Korsett von diesen Sicherheiten, die Pseudosicherheiten sind, die uns aggressiv in unseren Freiheiten oder in den Freizonen, die wir dann haben, weil wir merken, dass wir total daneben leben und die dann uns oder die dann auch dazu führen, dass eben Menschen in dieser Situation auf andere total neidisch sind, die ein schwereres Leben vielleicht eigentlich haben, weil die sagen, nee, na, ich komme hier nicht raus aus meiner kleinen Welt und der soll jetzt nicht dieses Geld bekommen, um da irgendwie voranzukommen mit seinem Startup zum Beispiel oder was auch immer. Ne? Ja. Häufig ist das ja so, dass man sagt, verdammt nochmal, warum habe ich jetzt das Fördergeld nicht bekommen und so. Manchmal sitzen da eben Leute, die vielleicht gerne auch ein bisschen mehr Freiheit hätten, aber eben sich nicht trauen, diesen Weg zu gehen. Wir brauchen definitiv mehr Mut. Wir brauchen definitiv auch mehr Räume, in denen Menschen nicht nur mitgemeint sind, wie das in dieser indirekten Demokratie häufig ist, sondern mitgestaltend sind, also auf der Straße mitgestalten können. Mehr teilen, also Inklusion ist eben auch ist ein Zustand, wenn wir ihn verstehen, der alle reicher macht und Mitgestaltung.
Ja, genau.
Wir haben ja diese Bürgerräte zum Beispiel auch da. Wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr die Möglichkeit mitzugestalten. KI könnte uns die geben. KI könnte überall was haben, wo wir sagen können, finde ich doof, möchte ich anders. Ne? Und bitte nehmt mich bei der nächsten Kommissionsbesprechung mit rein, weil ich habe was zu sagen. Ich will mit eine Rolle spielen.
Ja. Total. Annabel, wir sind jetzt tatsächlich fast am Ende unseres Gesprächs, aber ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen, die mich brennend interessiert, um auch nochmal so die Thematiken Leadership und Verantwortung mit einzubringen. Du hast ja von einem Skiunfall zu Beginn unseres Gesprächs gesprochen. Würdest du sagen, dass du heute das gleiche Verständnis von Leadership und auch Verantwortung in dem Kontext hättest, wenn du diesen Unfall nicht gehabt hättest?
So radikal nein. Ich war schon immer jemand, der Thought Leadership gelebt hat. Also auch Leadership, wo ich immer geguckt habe, wen kann ich fördern, wem kann ich mehr Verantwortung geben, auch immer probiert habe, jedem mehr Verantwortung zu geben, aber soweit er konnte. Aber so radikal sicher nicht. Weil ich habe mich damals ja entschieden, ich habe damals gekündigt, obwohl ich es nicht musste, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie die Telefonate annehmen, so, wann kommst du endlich wieder und so, sondern ich möchte jetzt die Verantwortung für mich übernehmen. Und es hat in diesem Leadership nochmal ein ganz anderes Verständnis mir für mich selber gegeben und auch, wie wichtig Self-Leadership ist. Also, dass du im Grunde auch nur wirklich richtig gut aus deinen Ressourcen heraus in den arbeiten kannst, wenn du verstehst, warum du das tust und was deine Triggerpoints sind, was dich reich macht, was du wirklich willst. Und es gibt ja so eine Frage, was willst du wirklich? Wenn du dich immer, immer weiter fragst, dann kommst du dahin. Und damals, als ich da auf diesem Krankenbett lag, da habe ich mir auch diese Frage gestellt. Und dann hat sich damals jemand in der Tür versehen, ein Werber, der war damals bei einer bekannten Werbeagentur im Top-Management. Da kam rein und dann, da war ich gerade dabei, habe mich gefragt, was willst du wirklich? Ich habe so laut für mich hingesprochen. Und dann kam er durch die Tür rein und sagte, was hast du dich gerade gefragt? Ja. Und hat er gesagt, das ist crazy, dass du dir die Frage stellst. Du kannst doch gar nichts. Ich sage, ja, aber wenn ich wirklich weiß, was ich wirklich will, dann kann das der Motor sein, der mich hier rausbringt und dahin bringt, wo ich wirklich die bin, die ich bin. Wirklich das mache, was zu mir passt.
Ja.
Und ich fand das damals total stark von ihm. Er sagte dann irgendwie, mich hat das total beeindruckt, ich würde dich auf dieser Reise, wer du wirklich sein willst, werde ich dich gern begleiten. Und der hat mich wirklich die ganze Zeit im Krankenhaus, die ganzen 2 Jahre, war der fast jede Woche 3-4 Tage in meinem Zimmer und hat da von dort aus gearbeitet. Und hat mir total dabei zur Seite gestanden. Das heißt, es ist auch nicht immer nur ich, es sind auch die Menschen, die um uns herum, wenn wir sensibel sind, sind es häufig die, an die wir gar nicht denken, die uns da Begleiter sein können und Begleiterinnen und uns helfen können, unsere Dots zu connecten. Und es sind auch nicht immer die, wo wir sagen müssen, na, mit denen bin ich nachher befreundet. Manchmal sind es auch die Wegbegleiter, an denen wir uns total reiben, wo wir sagen, Mann, war das ein doofer Typ. Oder aber dann zu gucken, was hat mich gerade gestört? Was lerne ich daraus für mich? Das sind häufig die größten Sprünge, die man macht.
Ja, das ist wunderbar. Das ist ein wunderbarer Abschluss. Ich glaube auch so fest daran, dass wir nicht nur dann hoch effizient und unser Potenzial entfalten können, wenn wir uns selber fühlen und wissen, wer wir sind und wo wir hingehören, sondern eben auch so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Self-Leadership, wie du es so schön genannt hast, ne? Sich um sich zu sorgen, sich zuerst, also wie sagt man das so schön, wenn ein Boot untergeht oder das Flugzeug abstürzt, sagt man ja auch, man soll sich erst, ne, um sich selbst kümmern und dann um andere. Und so ist es wirklich einfach. Du kannst anderen nur ein Potenzial sein und auch zu Hilfe leisten, wenn du selbst an dich denkst. Also ein wahnsinnig tolles, sehr umfangreiches Gespräch. Vielen lieben Dank, liebe Annabelle, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut und fand deine Impulse wirklich sehr, sehr wertvoll.
Sehr, sehr gerne, Isabel. Das war mir eine große Freude. Ich freue mich, wenn wir uns bei anderen Gelegenheiten mal wiedersehen.
Total gerne. Tschüss.
Tschüss.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.